Ich möchte euch ein bisschen herausfordern, heute Morgen mal ganz kurz über euch nachzudenken. Wann habt ihr das letzte Mal vergeblich auf jemanden gewartet? Jemand, der einen Termin verschwitzt hat und ihr saßt ganz alleine da. Erinnert ihr euch? Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr dort sitzt oder als ihr dort gesessen habt oder gewartet habt auf jemanden. Vielleicht wartet ihr darauf, abgeholt zu werden. Und ihr sitzt da und wartet und es wird später und dann kommen so die Reflexe, die man so macht. Ja, man schaut auf die Uhr, man wird nervös, man bestellt sich schon mal einen Kaffee. Ja, vielleicht holt man das Handy raus zum fünften Mal, versucht mal nochmal anzurufen und es passiert nichts. Das kennt ihr wahrscheinlich. Jeder von euch hat wahrscheinlich so mal eine Situation erlebt. Warten ist schon etwas Unangenehmes, vor allen Dingen dann, wenn man wartet und eine Zusage bekommen hat und man wartet und man wartet und die Zeit läuft gegen einen. Das ist schon fies. In den USA gab es in den 70er Jahren einen Versuch mit Kindern und Marshmallows. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da ist es so, dass ein Versuchsleiter zu einem Kind kommt, das sitzt dann in einem Raum an einem Tisch und vor dieses Kind wird ein Marshmallow, also dieses süße Zeug da, Süßigkeit gestellt und dem Kind wird von diesem Versuchsleiter gesagt, pass auf, hier hast du ein Marshmallow, wenn du wartest, bis ich gleich wiederkomme, kriegst du einen zweiten. Ja. Da gibt es die unterschiedlichsten Reaktionen. Da gibt es Kinder, die fangen direkt an, weg. Ja, ganz einfach. Aber da gibt es auch Kinder, die wissen, wenn ich jetzt warte, da gibt es doppelt so viel. Da gibt es mehr für mich. Und dann sind die unterschiedlichsten Reaktionen von diesen Kindern während dieser Wartezeit irgendwie festzustellen. Die einen legen sich auf den Tisch und versuchen zu schlafen. Und die anderen Kinder fangen an zu singen, beschäftigen sich mit allen möglichen, nur nicht mit diesem Marshmallow. Die Dritten, die machen das so, die nehmen dieses Teil und gucken sich es erstmal von allen Seiten so an, wie es so aussieht, ja, als wenn es da irgendwas Besonderes dran gäbe. Manche machen das auch ganz geschickt, die beißen sich so ein ganz kleines Stück von unten ab und legen es so wieder hin, dass man es nicht sieht. Ja. Also irre. Jeder hat eine unterschiedliche Strategie, mit diesem Warten umzugehen. Und das hat Auswirkungen auf ihr Leben. Interessanterweise wurde der Versuch dann später nochmal gestaltet. Interessant. Total interessant. Aber es ist ganz schön ätzend, wenn der denn nämlich nicht wiederkommt. Der hat sich nämlich richtig viel Zeit gelassen, der Versuchsleiter. Gesagt waren 2 Minuten. Ich glaube, im Schnitt hat er 8 bis 10 Minuten die Kinder warten lassen. Oh, da wird Zeit doch auf einmal unangenehm, oder? Da wartet man und kommt auf keinen grünen Zweig. Warten ist ja jetzt nicht gerade das Thema, auf das wir uns gerne einrichten. Und wir haben es ja auch gar nicht nötig. Wenn ich in unseren Alltag schaue, da geht es doch eigentlich ganz anders zu. Wenn ich Infos brauche, bekomme ich die bei Google und bei Facebook. Überhaupt kein Problem. Da greife ich drauf zu, die habe ich sofort. Im Zweifelsfall hole ich mal schnell mein Handy raus, rufe mal eben schnell an. Wenn ich an Lebensmittel irgendetwas brauche, bis 24 Uhr haben die Läden doch auf. Und morgens ab 8 Uhr schon wieder. Ansonsten fahre ich zur Tanke. Geht doch gut. Warum warten? Oder Bestellungen. 24 Stunden eine Hotline, wo ich anrufen kann und jederzeit alles Mögliche bestellen kann, was ich will. Und wenn ich es nicht bezahlen kann, dann gibt es ja noch die Möglichkeit, das ganze Ding zu stunden und erstmal in 24 Monaten zu bezahlen. Oder in 24 Monatsraten. Oder wie auch immer. Warten? Warum? Internet macht's möglich. Wir kommen überall zu jeder Zeit dran. Es soll heute Morgen um Geduld gehen und warten. Und ich habe dazu eine Geschichte ausgewählt, die ja so richtig aus dem Leben kommt. Und ich habe in der letzten Woche über Abraham gepredigt. Und ich habe gedacht, naja, bleiben wir doch mal beim Thema, bleiben wir doch mal bei diesem Abraham. Schauen wir uns den mal noch mal ein bisschen genauer an, und zwar in Kapitel 16. 1. Mose 16, der Text hier wird hier vorne angeworfen. Ich lese ihn einmal vor aus der Guten Nachricht Übersetzung. Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann,
Du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Kind kommen. Ich überlasse sie dir.
Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger.
Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an.
Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für richtig hältst.
Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du?
Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie.
Da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael nennen. Gott hat gehört. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein. Im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht.
Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut?
Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, dem Namen, du bist der Gott, der mich anschaut. Darum nennt man jenen Brunnen Beer Lahairoi, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt.
Auch wenn Abraham 86 ist, ist es kein Text nur für Senioren, sondern eigentlich ein Text mitten aus dem Leben. Da tobt das Leben. Das könnte aus unserer Zeit heute stammen, so eine Dreiecksgeschichte, oder? Und wenn man die technischen Möglichkeiten von uns berücksichtigen würde, dann könnte man denken, das ist schon fast wieder Realität. Leihmutterschaft wird hier angesprochen. Dieser Text, der ist nicht wirklich beliebt, unter uns Predigern nicht und unter den Auslegern auch nicht. Der wird in der Regel recht kurz abgehalten. Schöner ist Kapitel 15, schöner ist Kapitel 17. Da geht es richtig gut. Da ist Gott, der in die Gegenwart hineinkommt. Gottes große Zusagen, die werden dort besprochen, Kapitel 15 und 17. Und da steht der Abraham unter einem Sternenzelt und Gott zeigt ihm das und sagt, hier, so viel Nachkommen wirst du haben. Das ist ein wunderbares Kapitel. Aber so eins doch nicht. Im Kapitel vorher geht es darum, dass Gott sich selber verpflichtet, dass er sagt Gott, Abraham, ich verzichte auf deinen mickrigen Glauben, du brauchst dir überhaupt nichts zu mir zu sagen, ich verpflichte mich selber bei meinem eigenen Tod, bei meiner eigenen Existenz, dass du ein Volk wirst, dass du Nachkommen hast ohne Ende. Das ist die Zusage, die vorher kommt. Man kann auch eher darüber predigen. Das ist schöner. Und der Abraham, der erlebt hier vorher in Kapitel 15 einen Höhenflug seines Glaubens. Gott kommt ihm nahe und er zeigt ihm, wo es lang geht. Und über Abraham wird was ganz Tolles gesagt in Kapitel 15. Abraham glaubte Gott. Toll, oder? Ein Höhenflug des Glaubens. Der Erzvater vom Volk Israel ist ein Mann des Glaubens. Und das mit 75 Jahren. Ein Nachkomme soll kommen und dann der Absturz nach dem Höhenflug. Wir erleben hier Glaube mit Risiken und Nebenwirkungen. Das ist so ein bisschen der Beipackzettel des Glaubens hier, dieses Kapitel.
10 Jahre lang, da warten jetzt Sarah und Abraham nämlich darauf, dass sich irgendetwas tut. 10 Jahre lang sind sie da und es herrscht Funkstille zwischen Gott und ihnen. Da steht diese Aussage und sie warten und was passiert? Nichts. Da kann man durchaus mal in Zweifel kommen, oder? Wenn ihr eine Zusage bekommt, dass ihr von eurem Partner oder so zum Essen eingeladen werdet und 10 Jahre passiert nichts, was passiert denn dann? Dann möchte ich euch mal sehen. Kein Wunder, dass die Sarah irgendwas sagt, hier, pass mal auf, Abraham, ist ja alles schön und gut. Mein lieber Gatte, dass Gott dir ein Versprechen gegeben hat, ist wunderbar. Aber die Realität, die spricht dagegen. Ich bin nämlich nicht mehr die Jüngste. Und du, bei allem Respekt, 85 ist jetzt auch nicht gerade das Alter, wo man sagen würde, Nachkommen ist das allererste, woran man denkt. Da ist eher die Rente angesagt, das sichere Auskommen. Da kann man durchaus unruhig werden, wie die Sarah, oder? Wenn man genau hinschaut in den Text, da merkt man, sie hat sogar abgeschlossen mit diesem Thema. Sie sagt nämlich, Gott hat mich verschlossen. Da steht nicht davon, Gott hat mich bisher verschlossen, vielleicht wird das ja nochmal was. Nein, hier steht eine ziemlich endgültige Sache im Raum. Sie sagt, hier ist das Ende, es geht nicht, keine Chance. Und vielleicht fängt der Abraham da zu argumentieren an. Hier, Sarah, schau doch dich mal ein bisschen um. Wir haben wunderbar viele Herden, große Herden, Ziegen, Schafe und Gott segnet uns, die Herden werden immer größer. Und Sarah nickt und sagt, ja, und er fängt an, ja, und 300 Krieger, wir sind quasi die Hausmacht hier im Vorderen Orient, Wahnsinn. Und sie sagt, ja, toll, herzlichen Glückwunsch, aber ich bin eine orientalische Frau und eine orientalische Frau ohne Kinder ist nichts wert. Und das weißt du. In diesem Zwist stecken die beiden. Die Zeit läuft mir davon. Und ich habe Plan B. Und Plan B, der klingt für uns furchtbar eigenartig, nämlich, dass sie ihre Magd vorschickt, die Hagar. Und diese Magd, die soll für sie ein Kind gebären. Klingt für uns ein bisschen abgefahren. Aber für damalige Zwecke war das moralisch völlig unangreifbar. Und rechtlich sogar in Ordnung. Es ging hier gar nicht um Ehebruch. Die Magd bekommt das Kind auf die Knie von Sarah und damit gilt dieses Kind als rechtliches Kind von Sarah. Hier versucht die Sarah auf Biegen und Brechen zum Ergebnis zu kommen. Die schöpft alles aus, was geht. Sarah als Ehefrau und Vertraute wohlgemerkt, die lockt Abraham weg von diesem Weg des Glaubens. Das ist kein massiver Einbruch von außen, wo er irgendwie unter Druck steht, der Abraham, und nicht weiß, wo er hin muss. Nein, das ist seine Vertraute, seine Ängste, seine Partnerin, seine Freundin, seine Beraterin. Und die sagt ihm das. Das erinnert einen so ein bisschen an eine andere Story mit einem Mann und einer Frau. Die kommen in den ersten Seiten der Bibel vor. Und auch da ist das Thema, dass die Frau dem Mann etwas gibt und der nickt das ab und dann ist das Ding durch. Ihr wisst, von welcher Geschichte ich spreche, von Adam und Eva. Und es geht mir jetzt gar nicht darum zu sagen, die Frauen, die sind ein bisschen schwach, die können nicht warten und die Männer, die sind stark. Darum geht es gar nicht. Es gibt durchaus andere Beispiele in der Bibel, wo das genau umgekehrt ist. Klar ist, das Locken vom Glauben weg passiert aus dem engsten Kreis um Abraham herum. Das sind vielleicht die Eltern, das sind vielleicht die Kinder, das sind vielleicht die Freunde, die engsten Freunde, die Brüder und Schwestern, die Geschwister, die auf einmal uns unsicher machen. Es sind die Menschen, die wir lieben, die dann sagen, nun sei doch mal vernünftig. Übertreib es doch jetzt mal nicht mit deinem Glauben. Bleib doch bitte mal bei der Realität. Und die sieht doch ganz anders aus als dein Glaube. Komm auf den Teppich zurück und sei vernünftig. Und die bringen uns ins Schwitzen. Gerade diejenigen, die ganz nah an uns dran sind. Und eine zweite Sache wird hier deutlich. Hier lugt der Unglaube um die Ecke. Der Unglaube von Sarah. Hat Gott denn wirklich alles im Griff?
Gott hat uns doch bitte auch einen Verstand gegeben. Wir dürfen doch ein bisschen nachdenken darüber, was wir tun und was wir lassen. Wir haben Hände zum Arbeiten, wir haben einen Kopf zum Denken. Also lass uns doch mal losgehen. Gott gibt uns doch Möglichkeiten. Also sollten wir doch auch so diese nutzen. Oder? Glaube mag ja alles schön und gut sein. Aber kann es sein, dass Gott hier mit uns spielt, uns mit der Verheißung so ein bisschen ranholt und dann uns wieder laufen lässt und wir immer wie so dieser Esel, der mit die Möhre vorne weg hat und versucht, hinter dieser Möhre herzulaufen, uns so ein bisschen durch das Leben treibt? Uns am langen Arm verhungern lässt? Das kann in unserem Leben durchaus passieren. Und dann fallen Sätze wie der, dass man sagt, von wegen Gott wird den versorgen, der sich für sein Reich einsetzt. Wer sich für sein Reich einsetzt, dem muss alles zufallen. Gott hat an mir irgendwas vergessen bei mir. Mir fällt irgendwie nichts zu. Wo ist denn bitte dieser Gott? Hat der wirklich alles im Griff? Oder von wegen Segen in der Ehe. Ich erlebe das nicht. Ich erlebe, dass meine Frau in eine Krise nach der anderen gerät. Ich erlebe, dass meine Ehe in Streitigkeiten ist. Wo ist denn bitte da der Segen? Hat das denn bitte hier überhaupt noch einen Sinn? Haben wir uns nicht vertan? Von wegen, Gott wird den Gerechten besonders ehren und ihm Frucht geben. Bei meiner Karriere funktioniert das nicht so. Da ist der Ehrliche der Dumme. Anscheinend muss ich mich selber darum kümmern, denn Gott hat mich irgendwo vergessen, oder?
Die Folge von solchen Sätzen ist eine schleichende Entwertung meines Glaubens. Ich erwarte gar nichts mehr von Gott. Ich will selber tätig werden. Ich will eigenmächtig sein. Und mein Leben wird zu einem moralischen Glauben. Mein Leben mit Gott wird zu einem moralischen Glauben. Mit dem Grundsatz, Gott segnet alle. Die versuchen irgendwie ein gutes und anständiges Leben zu führen. Sie kommen irgendwann später in den Himmel. Man könnte auch noch einen zweiten Grundsatz anfügen. Das Wichtigste im Leben ist, nicht Opfer zu bringen oder seine eigenen Wünsche zu verleugnen, sondern glücklich zu sein und zufrieden zu sein mit sich selber. Gott existiert zwar, aber er hat eigentlich mit meinem Leben doch gar nichts mehr zu tun. Nur wenn ich in Schwierigkeiten stecke, dann könnte man doch nochmal auf ihn zurückgreifen, oder? Ist das Glaube, wie Gott es meint? Ist das Glaube, was wir hier in diesem Text sehen? Nein. Genau das ist es nicht. Glaube hat etwas zu tun mit dem, was wir nicht können. Glaube hat etwas zu tun mit dem, was wir nicht können. Was wir nie aus uns heraus können. Aus uns heraus nicht machbar ist. Praktisch bedeutet das, Gott führt uns immer wieder an Grenzen, wo wir bekennen müssen, hier stehe ich und ich kann nicht weiter. Und ich will auch nicht weiter. Da ist Unglück, da ist Schmerz voll mit einkalkuliert bei Gott. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Gerade diese Punkte, wo wir selber bekennen müssen, es geht nicht mehr weiter, Gott, du musst eingreifen, das sind die fruchtbarsten Stunden für unseren Glauben. Aber nur dann, wenn wir sie nutzen. Das sind Nebenwirkungen des Glaubens. Schmerz, Unglück, dieses Warten, das sind Nebenwirkungen des Glaubens. Das bedeutet Risiko. Das bedeutet, dass Menschen über mich lachen, weil ich daran festhalte. Dass manche mich sogar fallen lassen. Das bedeutet auch manchmal Nein zu sagen. Nein zu sagen zu den falschen Alternativen. Auch wenn sie moralisch noch einwandfrei wären, einigermaßen. Damit enttäuschen wir andere. Ja, das tun wir. Damit verursachen wir auch bei anderen Unzufriedenheit. Ja, das stimmt. Aber das ist das Risiko des Glaubens. Und damit sollten wir zu Gott kommen. Hier geht es um Geduld des Glaubens und nicht um eigenmächtiges Handeln. Das ist die Warnung, die aus diesem Text hervorkommt. Und wie falsch dieses Handeln von Abraham und Sarah ist, das wird deutlich an 5 Konsequenzen, die sich zeigen. 5 Konsequenzen gibt es. Das erste ist, dass Hagar auf ihre Herrin Sarah herabschaut. Das ist die erste Konsequenz. Die beiden hatten vorher ein extrem enges Verhältnis. Sie war eigentlich eine Leibmagd. Das heißt, Leibmägde waren diejenigen, die ein ganz enges Verhältnis zu den Herren hatten. Sie waren häufig Geschenke von den Eltern bei der Hochzeit, dass die Magd mitgegeben wurde. Das heißt, die kennen sich schon ziemlich lange. Das sind Freundinnen. Und hier schlägt auf einmal der Mutterstolz den Ehebonus. Sie bekommt das Kind und Sarah wird in ihren Augen zu einem Leichtgewicht. Sie wiegt da ab. Und das geht ganz leicht. Das geht durch 2, 3 spitze Bemerkungen, ein paar Blicke, die man klar deuten kann. Und schon ist klar, Hagar sieht sich als die Nummer 1, weil sie kriegt ein Kind. Und Sarah nicht. Und damit beleidigt sie Sarah. Das ist die erste Konsequenz, die erste miese Konsequenz, die sich aus diesem falschen Handeln deutlich macht. Die zweite ist, Sarah hasst Hagar. Hier tritt Hass richtig deutlich sichtbar auf. Sie will sich das Unrecht nicht mehr bieten lassen. Das ist Unrecht, so nennt Sarah das. Und jetzt kommt auf einmal Gott wieder ins Spiel. Da wird auf einmal von der Sarah gesagt, hier, lass Gott Richter sein zwischen dir, Abraham und mir. Als wenn die vor Gericht stehen, hallo? Was ist denn hier passiert? Jetzt muss Gott doch nochmal herhalten. Vorher wollte man auf einmal nichts zu tun haben mit dem. Wollte seinen eigenen Weg gehen. Und jetzt ist die Bude am Brennen. Jetzt ist Gott gerade mal wieder gut genug für ein gutes Urteil. Der soll eben zusehen, dass er die Situation wieder klärt. Das kommt einem irgendwie bekannt vor, oder? Ich höre solche Sätze zwischendurch immer wieder. Und manchmal sage ich sie sogar selber. Erst ignorieren und dann muss er es in Ordnung bringen, oder wie? Willkommen im Zickenkrieg unter Abrahams Dach. Hier geht's richtig ab. Hier brennt der Baum. Denn Abraham, der bekleckert sich auch nicht gerade mit Ruhm. Abrahams Konsequenz bei dieser ganzen Geschichte ist keine. Der ist völlig inkonsequent. Der liebe Abraham, der Glaubensvater, der große Mann Gottes, der steht da und der hat nur Folgendes zu sagen. Der sagt, mach, was du willst, ich will Fernsehen. Super. Vielen Dank fürs Gespräch, oder? Was hat denn der geschluckt? Hat er die Situation nicht ganz geschnallt, was hier abgeht? Hier geht es um einen richtigen, fetzigen Streit mitten unter seinem Dach zwischen den wichtigsten Leuten und der hat nichts anderes zu sagen, als kümmere dich selber drum. Na prima. Statt dass er hier eine klare Ansage macht und sagt, Hagar, du bist Magd, mehr wirst du auch nicht sein. Gut, du hast jetzt eine erhöhte Stellung, das billigen wir dir zu, aber hör gefälligst auf meine Frau. Mehr muss er ja nicht sagen. 2 Sätze und das Ding wäre gut gewesen. Und was macht er? Der wird zum Problemmann. Vom Glaubensmann zum Problemmann. Vielleicht sogar zum Problembär, man weiß es ja nicht so genau. Der tut nämlich nichts. Der tut gar nichts. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere Mann ja auch ertappt dabei, bei diesem Satz, kümmer du dich drum, ich sitze auf dem Sofa und will Fernsehen. Mag sein. Abrahams Inkonsequenz ist eine miese Konsequenz von seinem falschen Entschluss. Und es gibt hier eine vierte Konsequenz eben aus Abrahams schlechten Handeln. Hagar wird nämlich der Willkür von Sarah ausgesetzt. Die Sarah, die schenkt er mal so richtig ein. Die macht er richtig Druck. Von der Leibmagd, die sonst geehrt und eine hohe Stellung hat, muss sie jetzt alles Demütigende machen, was sich da ergibt. Und das ist mies.
das ist richtig mies, was hier passiert.
Die letzte Konsequenz, die fünfte, ist, dass Hagar ihre Sachen nimmt und sagt, lasst mich in Ruhe. Ich fliehe. Ich fliehe in die Wüste.
Ist das nicht ganz schön bedrückend, was sich aus einer Fehlentscheidung, aus einer Eigenmächtigkeit gegen Gottes Weg ergibt?
Da werden Menschen in Mitleidenschaft gezogen, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hatten. Das hatte nämlich die Hagar gar nicht. Sie ist eine völlig unbeteiligte Person gewesen in diesem Versprechen Gottes an Sarah und Abraham. Die hatte damit nichts zu tun. Und jetzt steht sie mittendrin im Feuer und muss die Suppe auslöffeln. Sie hat kein Mitspracherecht, keine großen Alternativen. Und die Bibel, die beschönigt hier gar nichts. Die macht dir ein Bild aus dem wahren Leben. Man muss sich das mal vorstellen, wenn das so in der Bibel hier steht, was das bedeutet. Abraham und Sarah, dieses Glaubenspaar aus dem Alten Testament, steht da und die Menschen laufen weg, weil sie die beiden nicht ertragen können. Das wirft einen völlig neuen Blick auf Abraham, oder? Was ist denn bitte das für einer? Der wird uns ja fast ähnlich.
Eine Analyse von der Persönlichkeit von Sarah und Abraham, die machen wir jetzt mal heute nicht, aber das wäre sehr interessant.
Für Hagar endet diese Geschichte in der Wüste, im absoluten Desaster. Sie flieht, sie hält das nicht mehr aus. Für sie ist das auch keine zielgerichtete Flucht. So nach dem Motto, ich muss mal raus, ich brauche mal eine Auszeit, ich brauche mal Urlaub hier, ich komme bald wieder, tschüss.
Die Wüste ist hier kein Wellnessort, nicht da, wo man Urlaub machen kann und schöne Bilder knipst und tolle Sonnenuntergänge und tolle Farben und unbekannte Tiere, die da im Staub rumkriechen.
Genau das ist es nicht.
Ich habe letztens von einem Mann gelesen, der hat im Urlaub gemacht in der Wüste. 14 Tage in Ägypten und Tunesien. Da habe ich gedacht, wow, das brauche ich jetzt auch nicht. Hey. Ja. Der hat sich da regelmäßig mit der Decke einfach irgendwo hingesetzt und hat dort versucht, sein Glaubensleben dort neu zu entfachen.
Abgefahren, oder?
Ich könnte mir durchaus andere Orte vorstellen, wo ich Urlaub machen kann.
Und dieser Ort der Wüste, das ist nicht der Urlaubsort.
Hagar sieht nämlich keinen Ausweg mehr und ihre Flucht, die geht in die Wüste, in die Einsamkeit, ja eigentlich sogar in den Selbstmord. Denn was hat sie dort zu erwarten?
Nichts. Außerhalb des Zeltes, außerhalb der Familie, außerhalb von Abraham gibt es nämlich für sie gar nichts. Sie ist freiwillig für alles, was da kommt. Sie ist gutes Futter für die Hyänen, die mal vorbeikommen werden.
Nichts anderes. Rechtlos, hilflos, planlos. Das ist sie.
Und eigentlich dem Tod geweiht.
Das ist die Konsequenz vom eigenmächtigen Handeln.
Und vielleicht kommt das sogar dem einen oder anderen bekannt vor, wenn er an diese Wüste denkt.
Da erinnere ich mich an einen Freund, der einen Burnout erlebt, der völlig fertig ist. Und was macht er? Er zieht sich nach seiner normalen Arbeit völlig zurück.
Der schließt die Tür ab, geht nicht mehr ans Telefon, will nur noch einsam sein. Alleine, in seiner Wüste, weil er nicht mehr weiß, wohin.
Es ist eine Flucht vor dem, was da draußen auf einen wartet.
Vielleicht kennt ihr auch die Flucht in Unwohlsein und Krankheit, dass man sich zurückziehen muss, weil es einem ja nicht gut geht, weil die Kopfschmerzen zu groß sind. Und Krankheit ist doch eine gute Ausrede dafür, dass ich nicht mehr da draußen meine Frau oder meinen Mann stehen muss.
Ich flüchte mich in die Einsamkeit, in meine Krankheit, um ja nicht bestehen zu müssen, weil mich das zu stark belastet, die Ansprüche an mich zu hoch sind.
Vielleicht ist die Flucht auch manchmal ein Schmollen in den Konflikten, die man so hat. Dass man sich zurückzieht und einfach gar nichts mehr sagt. Man grenzt sich nach außen ab, indem man sich nicht mehr mitteilt. Und eigentlich ist das eine innere Wüste, der man da begegnet, weil man keinen mehr an sich ranlässt.
Vielleicht ist es auch sogar die Flucht aus dem realen Leben, dass ich mein Leben lieber mit dem Fernseher verbringe und lieber mit dem Internet verbringe, weil ich da ein anderer sein kann, weil ich da wegklicken kann, was mich stört, was irgendeinen Anspruch an mich hat. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich muss aus dieser Situation raus und ich muss weg. Ich muss raus in die Wüste. Interessanterweise ist dieser Abraham nicht gerade der Typ, der zum Handeln geboren ist. Der hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, einfach seine Hirten hinterher zu schicken. Davon ist überhaupt keine Rede. Die kennen das Gelände rundherum ganz genau. Die hätten sie bestimmt irgendwie gefunden. Seine schwangere Frau holt man doch relativ schnell ein. Aber nicht Abraham. Vielleicht denkt er sich auch, Hagar ist weg, Problem gelöst, alles in Butter, ich mache den Fernseher an. Hagar hat eigentlich ein doppeltes Glück. Ihr Selbstmordversuch in der Wüste, der endet an einer Wasserquelle. Das ist das eine Glück. Und auf der anderen Seite hat sie eine Begegnung. Und das ist ihr zweites Glück. Da kommt ein Engel. Gott gibt neue Hoffnung in der Wüste. Und zwar durch eine Begegnung. Was sagt Gott zu dieser Frau? Gott sagt, Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Der fragt sie. Da ist nicht gleich der große Zuspruch zu sehen, wo, hier Hagar, ich verstehe dich und alles gut und wir kriegen das hin. Nein, der fragt sie, woher kommst du und wohin gehst du? Und Hagar hat nur eine ehrliche Antwort, nämlich da die Frage nach dem woher sie kommt. Nämlich aus der Demütigung von Sarah, vor der ist er weggelaufen. Gott ist ein Gott der Wüste und der Einsamkeit und des Niemandslandes. Überforderungen, die wir erleben, Wunden, die wir lecken, Belastungen, denen wir uns entziehen wollen, ja, das kennt Gott, denn Gott ist ein Gott deiner Einsamkeit. Gott ist ein Gott deiner Wüste, wo du auch immer stehst. Gott steht auch da. Und Gott sieht dahin. Gott sieht sie. Der schaut nicht beschämt weg, weil sie es nicht hinkriegt. Der schaut nicht auf ihre Charakterschwäche. Der schaut nicht auf das, was sie irgendwie verkehrt gemacht hat. Ihm ist das nicht egal. Ihm ist es auch nicht egal, wenn wir am Ende sind. Er geht der Hoffnungslosen hinterher. Gott handelt, wo wir nicht mehr können. Und wenn Gott sie ansieht, dann ist sie angesehen. Wenn Gott sie ansieht, dann ist sie angesehen. Da wirst du was vor Gott. Und genau das erlebt Hagar hier. Hagar erlebt, dass Gott sein Schweigen, sein jahrelanges Schweigen für sie unterbricht und ihr begegnet. Und sie wird erstmal zurückgeschickt. Gott gibt ihr eine Zukunft. Er sagt ihr, ich weiß, du weißt nicht wohin, weil du selber keine Zukunft siehst, aber ich weiß, wo es hingeht. Ich gebe dir Zukunft. Aber ich gebe dir noch mehr. Ich gebe dir nämlich eine Verheißung, dass dein Sohn, den du bekommen wirst, dass der Ismael heißt und dass mit, aus diesem Ismael ein riesiges Volk entsteht. Ja, Ismael wird auch als der Ahnherr der Araber genannt. Ein riesiges Volk soll daraus hervorkommen. Und du bist die Mutter eines riesigen Volkes, einer riesigen Nachkommenschaft. Und wie die sein wird, die wird sehr prägnant beschrieben hier in Vers 12. Da ist zum anderen der Vergleich mit einem Wildesel. Ich weiß nicht, ich habe keinen Lachen gehört bei dieser Stelle. Ich musste lachen, als ich diesen Vers so gelesen habe. Da wird gesagt, er wird so sein wie ein Wildesel. Mich würde jetzt interessieren, was ihr Eltern jetzt mal, wie ihr eure Kinder charakterisieren würdet. Ob einer von Wildesel ist. Klingt jetzt nicht gerade schmeichelhaft, oder? Aber so, es ist eigentlich anders gemeint. Ja, es geht hier gar nicht darum, dass das irgendwie so ein störrischer Esel ist, den man immer irgendwie schlagen muss, dass er vorwärts kommt. Nein, der Vergleich hier, der drückt etwas ganz Schönes aus. Der drückt eine innere Unabhängigkeit aus. Der drückt einen unbändigen Lebensmut aus. Das kriegt der Ismael mit. Das ist sein Charakter. Und Hagar, der bleibt nach dieser Ankündigung, nach diesen Zusagen nichts anderes übrig, als Gott zu loben und zu preisen für das, was ihr hier begegnet ist. Gott ist ihr begegnet. Gott hat sie angesehen. Und sie kann zurückgehen in das Zelt, wo Stunk herrscht, mit einer Zukunft. Nicht, weil sie eine tolle Verheißung hat, sondern weil Gott sie gesehen hat. Nicht die Verheißung trägt sie. Sie sagt, Gott sieht mich und das trägt mich. Gott ist nicht ein Gott, der nur fragt, hey, wie geht's? Gott schaut nach deiner Vergangenheit, aber auch nach deiner Zukunft. Der sieht beides, deine Gegenwart natürlich auch in diesem Ganzen. Und er hält sich bereit, dass wir uns das nicht vorstellen können. Es ist nicht die Aussicht auf Erfolg, auf ein entspanntes Leben, die er ihr mitgibt. Aber er kommt ihr nahe. Die Begegnung mit Gott selbst lässt sie aufleben in diesem Ganzen. Der gibt euch diesen Trost und diesen Frieden, den ihr braucht, weil er euch begegnen möchte in der Wüste. Wenn ihr vor ihm sagt, ich kann nicht mehr, helf mir. Nun könnte man sagen, wenn man das Kapitel zu Ende liest, ist ja alles gut gegangen. Alles gut, die Geschichte ist gut ausgegangen. Die Hagar, die ist gerettet, die kommt zurück ins Zelt, da herrscht wieder Friede, die gliedert sich ein. Und das ist doch auch gut. Und auch der Abraham, der bleibt irgendwie unbeschadet. Gott kritisiert den für seinen Fehlgriff kein einziges Mal. Da fällt kein Wort. Kein tadelnder Satz. Wer hätte jetzt ja auch sagen können, du, ich habe es jetzt mehrfach mit dir versucht, dass du mir vertraust, aber als Erstvater des Glaubens, gut, da würde ich sagen, durchgefallen. Mit dir kann ich eigentlich nichts anfangen. Deine Kompromisse hängen mir zum Halse raus. Genau das könnte er sagen. Aber das tut er nicht. Er bleibt still. Man könnte meinen, es ist alles in Ordnung, aber genau so ist es nicht. Denn jedes Mal, wenn Abraham dieses Kind sieht, da wird er wissen, das ist der Sohn, den Gott nicht für mich vorgesehen hat. Jedes Mal, wenn er ihn sieht, mit ihm spielt, ihn erzieht, wird er wissen, das ist der Sohn meines Unglaubens, meiner Eigenmächtigkeit, meiner völlig verkehrten Entscheidung, die ich getroffen habe. Da, wo ich die Dinge selber in die Hand nehmen wollte. Und für uns heißt das als geistliche Lektion, es lohnt sich, auf den Isaak zu warten, den Weg des Glaubens zu gehen und eben nur den Weg des Glaubens. Der Isaak, den Gott geben will, der ist viel, viel kostbarer als der Ismael, den ich mir selber nehme. Es lohnt sich, auf Gott zu warten. Denn Gott steht uns bei. Der sieht, wenn wir an diesem Warten verzweifeln, aber seine Zusage steht. Der sieht, wenn wir Fehler machen, aber er hebt seine Zusagen nicht auf. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Der kommt nicht zu spät, aber er kommt zu seiner Zeit.